Hallo zusammen, mein Name ist Christian und ich unterstütze Insert Moin auf Patreon. Warum? Nun, vor allem wegen der Vielfalt, die hier zu hören ist im Podcast. Jede Woche, Tag für Tag, rund ums Thema Spiele. Ob nun Nischentitel oder Blockbuster, Kunstdiskussion oder Branchentalk, Handy-App oder Brettspiel, hier ist alles vertreten und wird gleichrangig behandelt und besprochen. Hinzu kommt die immer gelungene Moderation von Daniel, Micha und Manu und die schöne Auswahl an Gästen, die auch was zu sagen haben. Immer angenehm, immer toll, immer ein sehr schöner Wohlfühl-Podcast. Also, wenn auch ihr sagt, jawohl, ein solcher Podcast braucht die Welt, da hört ich gerne mal auch ein bisschen mehr zu, dann geht auf Patreon und unterstützt Insert Moin. Vielen Dank.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den offiziellen Space Sim Podcast. Der täglichste Weltraum-Podcast der Welt. Man hört uns auch auf außerirdischen Frequenzen. Und dazu haben wir uns heute reingefunkt, den Markus Grundmann, der als Freiberufler für den Eurogamer schreibt. Guten Morgen, Markus.
Guten Morgen.
Und auf der terrestrischen Leitung unser Kollege Micha. Guten Morgen, Micha.
Guten Morgen, der Weltraum.
Unendliche Weiten. Nein, wir reden noch nicht über Star Trek. Das kommt auch noch. Das spielen wir gerade parallel. Star Trek Bridge Crew. Ja. Dazu folgt in Kürze ein Cast. Aber es kommen gerade sehr viele Weltraumspiele raus. Heute wollen wir reden über Everspace. Everspace hat eine ganze Weile, Monate in der Early Access verbracht und ist jetzt als finale Version erschienen. Gab das 1.0 Update mit ein bisschen Story-Content und deswegen haben wir uns Markus jetzt hergeholt, um endlich über Everspace zu reden. Markus, dann fang doch am besten gleich mal direkt an und stell unseren Hörern und Hörerinnen vor, um was es sich bei Everspace handelt.
Ja, also Everspace ist ein Weltraum-Shooter-Roguelike. Also man sieht sein Raumschiff teilweise aus der Cockpit-Perspektive oder von hinten und das Spiel lebt eben davon, dass man erstmal nicht besonders weit kommt, stirbt, sich dann das ein oder andere Update kaufen kann und dann den nächsten Run beginnt. Also klassische Roguelike-Mechanik, aber eben übertragen auf dieses 3D-Weltraum-Shooter-Genre.
Mir kommt es vor wie ein FTL, wenn ihr dieses Spiel noch kennt, FTL als Action-Variante. Kann man das so ein bisschen formulieren, Micha?
Ja, jein. Also bei FTL ist es ja so, dass du eine ganze Mannschaft steuerst. Also da hast du ja irgendwie so, das ist ja schon fast irgendwie so ein Roguelike-Management-Ding irgendwie, wo du so Verantwortung für ein komplettes Raumschiff übernimmst. Hier bei Everspace, da bist du wirklich eine einzelne Person. Also es wird gerne verglichen mit FTL. Ich finde auch, dass der Vergleich vielleicht so auf den ersten Blick natürlich wegen den Science-Fiction-Szenario sich auch anbietet, aber ich muss nach einer Weile spielen sagen, eigentlich haben die beiden bis auf diesen Oberbegriff Roguelike eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Also bei FTL geht's halt dadurch, dass es halt auch strategischer ist und so auch sehr viel mehr um die Personen, die dann irgendwie auf dem Schiff drauf sind. Das heißt, dann fließen auch Charaktereigenschaften des jeweiligen Crewmitglieds da irgendwie mit rein und die Events sind ein bisschen mannigfaltiger. Also Everspace schon konzentriert sich schon fett auf Action. Also was da an Roguelike kommt, ist dann eher so zu vergleichen mit, ja, ich weiß nicht, so Action-Dungeon-Crawler. So komisch der Vergleich jetzt auch ist, aber eigentlich geht's so mehr in diese Richtung. Also nur so übertragen halt auf Space, weil das, was dann natürlich nicht der Ogre oder das Monster ist, das immer größer wird oder was in verschiedenen Varianten auftaucht, sind hier halt eben bessere Piloten oder bessere Bots, die dich angreifen, bessere Drohnen und so. Und das passt dann eigentlich sogar eher als FTL.
Also mich hat's ehrlich gesagt an Rogue Legacy erinnert, also dieses Indie-Spiel, wo du halt immer so eine neue Generation von Ritter hast, die Burg stürmt und dann immer stärker wird auch und also daran hat's mich eher erinnert als an FTL.
Ja, hier sind es halt keine Generationen, sondern Klone. Ja. Also wir können ja mal kurz zusammenfassen. Von der Geschichte her ist es so, dass man ein Pilot ist mit diesem Raumschiff. Man hat ein Raumschiff schon Anfang an freigeschaltet und kann sich roguelike-mäßig weitere Raumschiffe später kaufen. Und nach jedem Run, immer wenn du stirbst, fängst du quasi wieder von vorne an. Aber du bist nur ein Klon deiner selbst und weißt davon, dass du gerade gestorben bist. Also auch wir als Spieler. Und die Credits, die man im letzten Run erbeutet hat, die kann man dann ausgeben, um eben sein Schiff abzugraden, um neue Module zu kaufen oder um dann eben auch bessere Schiffe freizuschalten. Das heißt, diese Mechanik ist auch in die Story sozusagen integriert. Dieses Reisen, Erbeuten, Abballern, Geld einsammeln, Ressourcen einsammeln. Man kann dann während des Spiels auch Dinge craften und mit dem erworbenen Geld kannst du dann eben neue Baupläne dann auch dauerhaft erzeugen und eben dein Schiff upgraden, um eben dann weiterzukommen. Und das ist auch so dieser FTL-Bezug. Du hast so Jump Points. Das ist, glaube ich, so die größte Ähnlichkeit. Du hüpfst immer in ein Level-Areal rein, ist dann random generated, haben wir jetzt noch gar nicht groß gesagt, aber halt wie bei den meisten Roguelikes wird dieser Weltraum und die Areale, die werden prozedural erzeugt. Das heißt, du triffst immer auf unterschiedliche Gebiete, dann hast du mal ein Minenfeld, ein Asteroidenfeld oder triffst mal auf eine große Alien-Station, triffst auf verschiedene Fraktionen, die dir entweder feindlich oder eben auch positiv gesinnt sind. Da kann dann auch mal ein Händler rumstehen. Und immer wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich dieses Areal abgegrast oder ich möchte zum nächsten Jump Point, markierst du so ein Ziel auf deinem Fadenkreuz an, wo dann ein Jump Point oder wie soll man das nennen, so ein Schnellreisepunkt sozusagen sich auflädt auf 100% und dann hüpfst du zum nächsten Punkt. Und da gilt's dann halt eben zu managen, Micha, oder? So mit diesen eigenen Ressourcen zu managen und immer auch abzuwägen, kriege ich jetzt diesen Kampf noch hin mit meinen aktuellen Ressourcen oder versuche ich irgendwie zu flüchten? Versuche ich irgendwie neue Nanobots zu finden, um mich wieder zu reparieren und so weiter und so fort?
Ja, du bist ja am Anfang, ich sag's mal so, total die Wurst, ne? Also das ist ja nicht, du hast ja gar nichts geschissen irgendwie. Du bist ja so schwach und hast überhaupt keine Ahnung und weißt gar nicht, wie deine Gegner reagieren, so dass du sehr Roguelike-typisch erstmal schön ins Gras beißt und
ständig auch.
Ja, also das ist also dieser Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt ist massiv wichtig. Also das ist wirklich integraler Bestandteil von diesem ganzen Spiel, aber macht den Reiz halt eben aus, weil am Anfang wird man. Es ist halt so, und da gibt's eine Karte, die ist es gibt Sektoren, die sind jeweils nochmal unterteilt in so kleine Abschnitte, in so Raumabschnitte. Und du kommst am Anfang nicht so weit, weil du nicht so richtig begriffen hast, wie bestimmte Gegner sind, weil du nicht so stark bist, weil du vielleicht auch mit der Steuerung nicht so ganz klarkommst. So, also ich habe es irgendwie gerade mal so in den zweiten Sektor geschafft. Also es sind irgendwie so sechs, ich glaube dann auf der Karte sechs kleine Abschnitte und dachte, schwer. Aber dann kriegst du halt diese Credits und diese Credits erbeutest du durch Abschüsse oder durch die kannst du looten oder du kannst so Raumstationen überfallen, um die zu kriegen und
oder abbauen, also so Erze oder, abbauen und so.
Genau. Ja, das sind ja Rohstoffe, aber die kann man dann.
Ja, aber die kannst du, ja, klar.
Klar, die kannst du dann bei Händlern in Credits umwandeln und die investierst du in dauerhafte Perks. Das ist der Trick. Also du hast am Anfang ein Raumschiff, das ist so ein Allrounder. Und der ist jetzt nicht so gut gepanzert, aber wenn du da jetzt zum Beispiel ein paar Credits sammelst, dann kannst du am Anfang mit relativ wenig Geld eigentlich schon so deine ersten Aufrüstungen machen, aber bis du den halt so komplett hochgepowert hast, da dauert es dann schon so irgendwie so ein paar Stunden. Und je besser du wirst, du lernst natürlich dann auch nach und nach mehr Tricks, desto weiter kommst du dann auch. Und das macht den Reiz aus.
Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, dass man diese Perks bei jedem Raumschiff aufs Neue sammelt. Das heißt, sollte man sich jetzt dazu entscheiden, ein neues Raumschiff zu kaufen, muss man da von Anfang an wieder alle Perks neu kaufen. Das ist natürlich dann dem Spieler überlassen, ob er sozusagen mit diesem Standard-Ding vom Anfang weiterfliegen will oder eben ein neues Raumschiff benutzen. Und je nachdem dauert das Spiel dann eben auch länger oder auch nicht.
Ja, also diese Perks sind quasi Hardware-Upgrades für das Schiff.
Genau.
Und nicht für den Piloten. Aber Markus, der große Reiz von diesem Spiel liegt, glaube ich, auch einfach in dieser Action, oder? Also es ist sehr actionorientiert, wie Micha schon gesagt hat. Es ist in der Unreal Engine, ist ein deutsches Studio, Rockfish Games, 10, 12 Leute, sowas um den Dreh rum. Und es sieht fantastisch aus.
Es sieht so gut aus.
Ja. Diese Explosionen und dieser prozedural generierte Weltraum, es ist ein absoluter Dogfight-Traum, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Und es ist erstaunlich. Ich habe nun wirklich nicht mehr den aktuellsten PC und trotzdem läuft es auf höchsten Einstellungen, also völlig flüssig. Und es sieht trotzdem ganz, ganz wunderbar aus. Und ich habe mich stellenweise sogar so ein bisschen an alte Wing Commander TIE Fighter Zeiten zurückerinnert gefühlt. Auch wenn das Spiel insgesamt halt nicht so simulationslastig ist, sondern mehr actionorientiert.
Ja, es steuert sich eigentlich wie ein Ego-Shooter, muss man sagen. Ja, also
genau,
ja. Man kann es mit Maus und Tastatur steuern. Das habe ich hauptsächlich gemacht, weil ich mit der Gamepad-Steuerung am PC überhaupt nicht klargekommen bin. Da könnt ihr vielleicht gleich noch was sagen. Ich glaube, ihr habt es auf der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie anders gemacht ist. Also
ja, ich habe es auch auf dem PC gespielt.
Okay, aber Micha hat es auf der Xbox gespielt. Ich kam überhaupt nicht mit dem Gamepad klar, weil ich da einfach das Gefühl hatte, ich bin zu langsam. Und so diese klassische Joystick-Unterstützung, die soll wohl erst noch kommen. Also wenn man so wie früher das mit Wing Commander-mäßigen Steuerungseingaben mit so einem richtigen Joystick spielen will, das soll in Zukunft noch kommen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dadurch, dass man ja auch so strafen kann, dass das eigentlich sich eher wie ein Ego-Shooter spielt und fand dann dieses Zielen über das Fadenkreuz eben mit der Maus sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Micha, bevor du antwortest mit Gamepad, ich habe es auch mit VR ausprobiert. Also auf dem PC kann man es eben auch mit einem Virtual Reality Headset, also mit Oculus oder Vive spielen und habe das sofort wieder abgebrochen. Also das hat bei mir überhaupt nicht gut funktioniert. Das war sehr, sehr, sehr geringe Auflösung von der Framerate. Also die Frequenz der Framerate war einfach zu niedrig für so ein schnelles Spiel, wo man sich eben viel im Raum bewegt, wo man sich dreht und rollt. Also mir wurde sofort schlecht, als ich das gespielt habe. Ich habe eine GTX 79 und so die Minimalanforderung ist da gerade so erfüllt bei diesem Spiel. Also es ist sehr hardwarehungrig. Wer das Spiel also unbedingt in VR spielen möchte, selbst auf den niedrigsten Einstellungen, da braucht man schon eine ordentlich fette Kiste. Das kann ich nicht empfehlen, wenn man so eine Low-End-Grafikkarte hat, die für VR gerade so geeignet ist. Dafür war es mir dann doch zu schnell. Aber es geht zumindest, sollte man erwähnen. So, Micha, wie war es bei dir mit auf der Konsole?
Ich habe es ja auch, weil ich das Spiel halt auch für PC Games getestet habe, dann auch mal mit zu einem Kumpel noch genommen. Und dann dort nochmal die Eindrücke von der PC-Version, wollte ich mal kurz sagen, zu der hat eine HTC Vive und das war kein Problem, aber ich weiß jetzt nicht, was für eine Grafikkarte da drin steckt und wie schnell das war. Mhm. Vielleicht ist das der Faktor, also wir hatten ja uns vorher schon im Chat ein bisschen drüber ausgetauscht und ein bisschen gerätselt und ich habe auch dann gedacht, naja, bei uns war das gut, dann nochmal auf YouTube geguckt, was andere sagen und du warst der Erste, der sagt so, boah, VR in Everspace kam nicht so geil. Ich glaube, das ist wirklich abhängig davon, wie schnell der Rechner ist und ich weiß nicht, ob es da Unterschiede zu du hast Oculus, ne?
Ja, aber wie gesagt, das lag wirklich an der Framerate. Also da in dem Raumschiff zu sitzen und sich umzugucken, ist total geil. Und ich habe ja auch EVE Online oder so, mir wird da normalerweise nicht schlecht, aber wenn halt die Framerate zu niedrig ist, dann wird's dir halt sofort übel, weil das dann einfach ruckelt.
Da lief das halt gut und ja. Ich konnte jetzt halt, weil ich war halt nur zu Besuch, habe jetzt natürlich nicht 5-6 Stunden wie normal zu Hause halt gespielt, sondern jetzt nur einen kurzen Eindruck gehabt, aber ich fand die Räumlichkeit schon geil, also weil du hast da fällt das Licht in dein Cockpit rein und das siehst du auch schon im normalen Spiel, wie dann so, also wenn dann dynamische Lichtquellen sich um dein Schiff rumbewegen, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Innenraum deines Raumschiffs, dann hast du schon das Gefühl, dass du wirklich auch in einem Cockpit sitzt, dass du auch physikalisch existiert und in VR ist dieser Eindruck halt noch mal stärker und wenn du dann irgendwie Gegner vom Himmel holst, aus dem Raumschiff schießt und die explodieren dann so direkt vor dir, so Star Wars mäßig, so und du fliegst dann an dieser Explosion vorbei, wow, was ist hier los? Ich fand das schon geil, das hat schon richtig Spaß gemacht. Es ist
aber es ist ein anstrengendes VR-Erlebnis, ja. Weil es halt sehr, sehr, sehr actionorientiert ist mit sehr viel wilden Bewegungen.
Ja, weil du dich um alle Achsen drehst und weil das Ding ist, also ich habe es 10 Minuten ausgehalten. Mir geht's aber auch schon so bei Spielen, die darauf optimiert sind, wie Farpoint oder so, schon so, dass ich nach einer halben Stunde oder so dann merke, jetzt muss ich eine Pause machen. Insofern, da muss man schon einen starken Magen haben. Aber vom optischen Eindruck fand ich es cool. Joystick, also Maustastatursteuerung fand ich ganz cool. Aber ich fand wirklich, dass es sich auf der Xbox mit dem Gamepad absolut hervorragend gesteuert hat, weil sie dir da auch ein bisschen mit dem Zielen helfen. Okay. Das Spiel ist halt so schnell, dass du, also das wäre wirklich sehr schwer, wenn man da wirklich diese Zielhilfe komplett ausmacht. So ist das so, dass du einen gewissen Radius treffen musst, dafür dann aber dann halt so eine ganz kleine Hilfe bekommst. Also es wird so ein bisschen dahin korrigiert. Uncharted-Fans wissen, wovon wir hier reden. Aber das ist sehr angenehm dann zu spielen, weil das ist gerade später, wenn du dann wirklich sehr viele Gegner dann auf einem Haufen hast, bist du eigentlich sehr froh darüber, weil dann ist es dann musst du zum Beispiel auch Raketen austricksen. Also du hast so einen Boost-Antrieb, der ist an deine Energieversorgung gekoppelt, die sich halt nach einer Zeit auflädt und du, wenn du dann zum Beispiel so blöd bist und irgendwie sagst, ach, jetzt überfalle ich mal diese Station und diese Station hat dummerweise überall so 6-7 verschiedene von diesen Raketentürmen aufgestellt, dann hast du dann sitzt du halt mitten im Kreuzfeuer, dann wirst du wirklich von allen Seiten beschossen und wenn du da nicht so eine kleine Hilfe hättest, dann wäre es wirklich sehr, sehr schwierig, dann auch Gegner zu treffen. Also auf dem PC kann man es, glaube ich, ausstellen, die Zielhilfe, falls jemand dann wirklich das ganz anspruchsvoll haben möchte, fand es auf der Xbox aber angenehm und das hat mich von der Steuerung auch sehr stark eigentlich eher an so Forsaken oder Descent erinnert, auch wenn das jetzt keine engen Gänge sind.
Ja, auch weil man halt so hoch und runter steuern kann. Also man hat auch eine eigene Taste für hoch, runter im Raum und eben so dieses Barrel Roll, dieses seitlich drehen.
Das ist, und, das ist.
Ja, aber die Steuerung macht wirklich sehr viel Spaß.
Ja. Ja, das ist halt eine sehr direkte Steuerung. Es ist nicht akkurat. Es geht halt wirklich um Arcade-Action. Das darf man halt nicht, weil es ist jetzt nicht sowas wie iWar zum Beispiel, wo du dann irgendwie einmal so Schub drückst und dann fliegt man erstmal unendlich in den Raum und muss dann das Schiff drehen oder so. Es ist keine akkurate Simulation der G-Kräfte, sondern geht's halt einfach nur um schnelle Action. Aber das macht das Spiel so geil. Also, das macht so einen Spaß.
Ja. Markus, diese Action macht ja schon Spaß. Was ich so ein bisschen vermisst habe, vielleicht kannst du da was dazu sagen, mir ging nach einer Weile so ein bisschen die Motivation flöten, weil sich alles, obwohl alles prozedural generiert ist, sich trotzdem irgendwann so ein permanentes Déjà-vu-Feeling einstellt.
Das ist so, ja. Ja, das ist so. Zumal auch die Story nicht besonders trägt, muss man sagen. Also da ist nicht viel. Da gibt es so ein paar kleine animierte Zwischensequenzen, die mehr so als Einzelbildern bestehen. Und dann gibt es diese Gespräche, die so diese, also man hat so ein, was ist das, der Bordcomputer, der mit einem spricht, den hat man dabei. Und der erzählt manchmal so ein bisschen was über die Welt und auf die Weise erfährt man so nebenbei ein bisschen was, aber die ist nicht wirklich geeignet, um das Spiel zu tragen längerfristig. Und daher muss man schon sagen, dass es sich wiederholt, aber ich fand dann, andererseits ist doch so motivierend, immer wieder diese Upgrades zu kaufen und immer wieder coole Runs zu haben, weil ich wirklich mit viel Geld dann zurückgekommen bin, dass mich das nicht so sehr gestört hat, muss ich sagen.
Man hat halt so ein bisschen Erwartungen, weil man kriegt dann so Erinnerungsfetzen, wenn man dann durch diesen ersten Jumppoint springt und das sind dann so gemalte, so handgezeichnete Standbilder, die so dann der Klon wird auf einmal seiner selbst bewusst und so weiter und dann redet der Roboter mit dir. Es sind schon so Elemente da, die eine gute Science-Fiction-Story erzählen können, aber da wird wenig draus gemacht, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich fand es halt auch schade, dass die Gegnertypen und die gegnerischen Fraktionen so gesichtslos bleiben. Also so dieses Gefühl wie bei Wing Commander oder bei Freelancer früher oder sowas in der Art, ja, dass man so ein Gefühl für die Gegner bekommt, ja, und die irgendwie auch einschätzen kann und so ein bisschen so eine Charakteristik, die sind mir völlig gesichtslos geblieben. Also diese Gegner, wenn man dann alle gesehen hat, die Fraktionen, man so richtig auseinanderhalten oder unterscheiden, tun die sich dann ja überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Nee.
Außer vom Schiffstyp jetzt.
Nee, wirklich, das ist so, ja. Also das wäre einfach auch, das ist ein bisschen schade und das wäre auch ausbaufähig gewesen, muss man sagen. Also es wäre kein so großer Akt gewesen, da ein bisschen mehr hinzuzufügen, glaube ich. Aber sie haben sich eben wirklich auf diese Spielmechanik konzentriert und das, ja, das merkt man eben. Ist ja dann doch unterm Strich ein kleines Studio.
Was eigentlich sehr geil gewesen wäre, also die Mechaniken sind ja auch, wie Markus sagt, ja eigentlich auch drin, um eine Geschichte zu erzählen. Also du kannst zum Beispiel so Wracks durchsuchen und dann findest du, wenn du das scannst, also du kannst zum Beispiel, wenn du vor bestimmten Relaisstationen stehst oder wenn du irgendwie vor so Schiffsreisen sitzt, dann hackst du diese Sachen und dann kommen manchmal auch so Textnachrichten bei raus. Und ich hätte es geil gefunden, wenn sie das als Chance ergriffen hätten, weil diese Idee, dass du immer als Klon, wahrscheinlich, keine Ahnung, aus so einer Klonfabrik geschickt wirst, immer und immer wieder, weil da irgend so ein Automatismus ist und du musst irgendeine Aufgabe erfüllen und du findest erst nach und nach heraus, um was es da eigentlich geht, da hätte man ja ein richtig geiles Story-Puzzle draus machen können. Also zum Beispiel, indem du mehr Informationen durch diese Logs findest. Aber das ist ein bisschen das Problem. Also ich habe mich erst gefreut, ich so, oh geil, dann findest du so Textnachrichten und dann erfährt man ja doch ein bisschen was über die Welt. Aber das sind eigentlich relativ langweilige Beschreibung 0815 hast du in tausend anderen Serien schon gesehen irgendwie. Also da war ein interessantes dabei, woran ich mich erinnere, wo zwischen zwei Fraktionen hier man wechselt, der ist dann irgendwie vorher bei so einer Firma oder so gewesen und der will dann zu den Outlaws wechseln und dann erklärt so ein bisschen die Motivation. Da hat man so ein bisschen gespürt, da gibt's ein Universum, aber das bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ist so, man hätte echt viel erklären können. Man muss ja nicht am Anfang alles sofort auf ein Silbertablett servieren. Man kann ja sagen so, okay, es gibt diese drei Parteien und ist halt jetzt so und man findet erst im Laufe des Spiels heraus und dadurch, dass du es ja immer und immer und immer wieder spielst, hätte sich das total angeboten zu sagen, okay, jetzt haben wir hier 200 Textdokumente oder so und die werden wir den Spieler einfach zufällig geben in nicht chronologischer Reihenfolge und das ergibt dann aber am Ende ein großes Gesamtbild. Oder das hätten ja auch Audiologs sein können, sehr praktisch für ein schnelles Spiel, wo man sowieso durch die Gegend fliegt. Also sowas, das wäre echt geil. Und das ist eigentlich eine, ich glaube, da gebe ich Markus auch recht, wirklich. Ich denke nicht, dass es so schwierig wäre, das noch hinzuzufügen. Also dann wäre das Spiel richtig rund, finde ich. Bis auf ein bisschen, also das Abwechslungsproblem haben Roguelikes halt immer, aber ich finde, das hätte sich schon Grenzen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr visuelle Abwechslung gewünscht. Das sind echt viele Asteroidenfelder, finde ich.
Ja, absolut. Ja. Daher der Vergleich zu Rogue Legacy am Anfang auch, weil also da ist es ja auch nicht so, dass du eine große Story hast. Da erwartest du es aber auch nicht, weil das halt ein 2D-Pixelspiel ist. Jetzt hast du jetzt aber hier so ein Raumschiffe im Weltraumspiel und opulente Grafik und da erwartest du es halt einfach eher.
Gerade weil man halt auch so dieses Wing Commander-Feeling wieder so ein bisschen bekommt, gell? Durch dieses Zielen, genau. So, dass man so mit dem Laser so ein bisschen so ein paar Meter in die Richtung zielt, da ist ja so ein kleiner Punkt dann neben der Markierung, wo jetzt das Schiff hinfliegt, also so dieses Gefühl kommt sofort wieder und dann ist da einfach nichts groß zu entdecken in dieser Welt, außer halt nochmal einen Komet, in den du reinfliegen kannst, wo dann irgendwie drei Kristalle drin rumhängen. Und was mich auch, also das hat mich eher ein bisschen genervt, ich hätte gern so ein bisschen so eine Komfortfunktion, ich hätte gern so einen Transporterstrahl, der die Sachen um mich rum automatisch aufsammelt. Mhm. Ich fand ja. Das, gibt's es irgendwie, könnt ihr mir das sagen, ob ich das irgendwie freischalten kann? Doch, ich fand das voll nervig, dass ich diese ganzen Credits und so, dass ich da immer so richtig drüber fliegen muss, wenn die da im All rumliegen.
Nee, da gibt's einen Perk für, da kannst du den Radius erhöhen.
Aber solange du den nicht hast, musst du in der Tat sehr exakt sein.
Ja. Da gibt's ja alles an Perks, also da hast du ja alles auch drin, was man sich wünscht, also da gibt's Schildbooster und Waffenbooster und verstärkte Schilder und verstärkte Waffen und dann, dass die Energie sich schneller auflädt und dann hat natürlich das mit dem Radius und viele Sachen auch, die super witzig sind. Also es gibt Waffen, die, du kannst, kriegst dann irgendwann die Waffen, die dann auch deine Gegner haben. Also es gibt dann irgendwie so eine Drohne, die hat so eine Art, ich weiß nicht, Traktorstrahl oder so, womit deine Systeme so ein bisschen verlangsamt werden, so dass du nicht mehr so gut steuern kannst, aber dann bekommst du genau diese Waffe, kannst du dann später als Rakete auch bekommen, so dass du Gegner leben kannst. Und es gibt dann so Sensorendinger, die halt deine Anzeigen stören. Und geil finde ich, und das ist halt ein bisschen schade, dass es so spät im Spiel kommt, weil die Ideen sind ja da. Es gibt auch so natürliche Gefahren. Also es gibt zum Beispiel so, also es klingt jetzt merkwürdig, aber es gibt Weltraumblitze. So, ja. Ja, genau, es gibt schwarze Löcher, es gibt Weltraumblitze, was irgendwie sehr geil ist. Dann gibt es auch einen kurzen Dialog zwischen dem Klonpiloten und dir, zwischen dem sarkastischen Borg-Computer. Und es gibt so wabernde Flüssigkeiten, habe ich auch an einer Stelle gehabt, die sahen so aus wie so, ich weiß nicht, wie so Lava-Blobs, die so durch die Gegend geflogen sind. Und die haben so eine radioaktive Strahlung, so habe ich das interpretiert gehabt. So, also immer wenn die in meine Nähe kamen, haben die Lebensenergie weggesogen von meinem Schiff. Und ich musste da ganz schnell wegboosten, weil ich wohl nicht die richtige Waffe hatte, um die zu besiegen. Und das war schon, da sind coole Sachen drin. Und auch, es gibt auch große Schlachtschiffe, die kommen dann manchmal auch, wenn du dich zu lange in einem Sektor aufhältst, weil du musst von Sektor zu Sektor fliehen, weil du ja verfolgt wirst. Da hast du nur so ein gewisses Zeitfenster, um dich in diesem Areal auszutoben.
Auch wenn wie bei FTL übrigens.
Genau. Ja, genau. Und wie bei FTL. Und da ist es dann so, dass du, manchmal dann auch große Schlachtschiffe kommen. Und ich meine wirklich groß. Also es sind dann wirklich so, die gehen dann schon, wenn du da ein paar Kilometer entfernt bist, halt von links nach rechts, also ein paar tausend Meter sind die groß. Und das da ist
kommt dann so ein Pop-up, möchten Sie jetzt Dreadnought runterladen und das Spiel wechseln? Das ist noch geil, so eine Kooperation.
Und das ist, es gibt auch mittelgroße Schlachtschiffe drin, also das ist jetzt auch, solche Sachen gibt's irgendwie, aber ich fand, vielleicht kannst du mir da widersprechen, Markus, aber ich fand, das war zu wenig von dem. Ich hätte mir gewünscht, es kommt eher, es kommt so ein bisschen, also nach ein paar Stunden habe ich mir gewünscht, so, okay, es sind einfach ein paar zu viele Asteroidenfelder und ein paar zu viele Jäger. Ein bisschen mehr von diesen besonderen Sachen vielleicht.
Ja, jetzt, man muss dazu sagen, es gibt dann auch noch so andere kleine Besonderheiten. Also es gibt dann so Asteroiden, auf denen noch Geschütztürme montiert sind und sowas. Aber insgesamt muss ich dir da schon zustimmen, wäre da mehr Vielfalt gut gewesen, ja.
Und auch früher, also die seltenen werden es einfach ein bisschen eher bringen, so. Weil nach 20 Stunden kam dann erst diese Flüssigkeit zum Beispiel bei mir. Und das war so, und ich dachte, wow, warum kommt das erst jetzt? Das ist so cool. Das hätte ich gerne ein bisschen eher gehabt, damit man einfach ein bisschen mehr, so ein bisschen früher den Anreiz bekommt, weil für so ein Roguelike, das dann immer auf Wiederholungen setzt.
Also so eine Art Todesstern vielleicht, sage ich mal. Einfach so ein richtig riesiges Ding, in das man irgendwie reinfliegen muss, dann einfach um das ganze Asteroidenfeld-Weltraumthema so ein bisschen zu brechen, mal zwischendurch. Ja.
Da hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn sie statt der prozeduralen Geschichten dann so wirklich so Zwischenbosse oder sowas dann handgestaltet gemacht hätten. Das hätte der ganzen Sache, glaube ich, ganz gut getan.
Aber es gibt ein paar ganz coole Sachen, wo du jetzt Todesstern sagst, es gibt auch in Metroiden manchmal coole Sachen zu entdecken. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal so eine Keycard gefunden tatsächlich, weil ich eine Relaisstation gehackt habe. Das sind so, die sehen so aus wie so Satellitenanlagen. Und dann bekommst du, wenn du das machst, dann halt extra Sachen auf der Karte angezeigt. Also dann siehst du dann irgendwie, es ist dann natürlich sehr schwer im freien Raum dann irgendwie so einen winzigen Container zu finden. Deswegen braucht man da schon Hilfe von der Karte. Hm. Und Relaisstationen dienen dazu, um diese Informationen anzuzeigen. Und dann gab es dann eine Sache, die war echt cool. Da hast du irgendwie so eine Keykarte gefunden und da konnte ich dann eine Kiste öffnen, die hinter so zwei Schildgeneratoren versteckt war. Irgendwo in der Station, irgendwo in einem Asteroiden so drin. Und ich stand dann vor dieser Kiste und dachte, hä, warum kann ich die nicht aufschießen? Hab da irgendwie mit meinem Schrotflintenschuss, es gibt so einen Schuss, der wie eine Schrotflinte ist, dann draufgeschossen und alles gegeben und das Ding wollte nicht kaputt gehen. Dann bin ich leer dran geflogen, weil mir das doch sehr merkwürdig und ominös vorkam. Und siehe da, plötzlich hackte das, weil ich die Keykarte eingesetzt habe und dann ging dann irgendwie so wirklich ganz mysteriös diese Tore auf und dann waren dann irgendwie 3-4 verschiedene seltene Gegenstände da drin. Also solche Momente gibt's auch. Das ist schon ziemlich cool.
Was man noch dazu sagen muss, es gibt keine Missionen oder so. Also weil wir jetzt ein bisschen ab und zu, also Wing Commander oder so gesagt haben, ja, es gibt keine richtigen Missionen, dass man sagt hier so Story-Mission oder Kampagne oder sowas, sondern du gehst halt immer raus, sammelst Geld und levelst dich dann auf. Und es gibt aber so kleine, ich sag jetzt mal so Mini-Aufträge, die wie so bei so Free-to-Play-Spielen, keine Ahnung, bei mir war zum Beispiel jetzt mal baller 30 Scheinwerfer von irgendwelchen Stationen innerhalb eines Runs runter. Ja? Und wenn du das schaffst, kriegst du irgendwie 1000 Credits Belohnung. Oder erledige 8 Jägerschiffe mit einem Klon. Also solche Geschichten, das meinst du mit Missionen, oder? Sowas gibt's dann immer?
Genau.
Es sind halt mehr so Achievements, für die du dann irgendeine Belohnung kriegst, aber es ist nicht wirklich eine Story-Mission oder sowas.
Genau, fühlt sich an wie Achievement, finde ich auch, ja. Probier doch mal das hier aus, genau. Ja. Und das hätte dem Spiel ja vielleicht auch noch ganz gut getan, wenn da so, wenn die ja sowieso gesagt haben, jetzt mit dem 1.0-Update gibt's eine Story, dass dann vielleicht, wie du schon gesagt hast, eine Mission zum Beispiel halt wäre, finde irgendwie 3 solche Textdokumente oder sowas und dann schaltet sich eine nächste Zwischensequenz frei. Also da ist schon noch viel Potenzial nach oben. Das, was das Spiel aber macht, macht es schon richtig gut. Also ich finde, die Action funktioniert, diese Roguelike-Elemente, das ist sehr motivierend und auch gut finde ich, dass es 3 Schwierigkeitsgrade gibt, die du bei jedem Run entscheiden kannst. Also wenn du jetzt gerade irgendwie frustriert bist, weil du irgendwie zu früh gestorben bist, dann kannst du auch sagen, also gut, dann mache ich den nächsten Run mit einer einfacheren Schwierigkeitsgrad, es gibt 3 Stück, normal, leicht und eben ein bisschen schwieriger. Und je nachdem, wenn du schwieriger machst, bekommst du einen 25% Boost auf die Credits, die du verdienst. Und wenn du halt leichter spielst, dann gibt's schwächere Gegner, die treffen nicht so gut, aber du kriegst halt auch weniger Credits. Und wenn man dann eher sagt, jetzt ist mir die Stimmung irgendwie eher danach, weiter voranzukommen in den Sektoren, dann mache ich halt meinen einfachen Run.
Das habe ich ab und zu übrigens sogar gemacht, weil du dann eben teilweise auch länger durchhältst und auf die Art und Weise unterm Strich dann vielleicht halt doch mehr Credits hast, als du im schwierigen Schwierigkeitsgrad bekommen hättest.
Aber du musst halt dir eingestehen, dass du ein Kacknoob bist.
Ja.
Boah, weil schwer ist auch wirklich schwer, finde ich. Also das, da ist das Gegnervorkommen auch viel größer. Und das ist schon, aber ich finde das geil, dass es diese Option halt auch einfach gibt, weil es lockt dich dann auch ein bisschen. Du siehst dann auch in dieser Übersicht mit den Schwierigkeitsstufen auch immer schön, was es gibt und was nicht so, wie so eine, ne, also wenn du geil bist, dann kriegst du halt einfach mehr Loot und dann kriegt man mehr Zeug und dann bist man einfach generell ein bisschen, kriegt man einfach cooleren Scheiß. Und das ist, ich finde, das macht schon Spaß, sich dann auch zu probieren. Und selbst wenn man dann nur irgendwie so 2-3 Runden in den schweren Modus durchhält, hat man ja trotzdem irgendwie was gewonnen. Also man geht aus jeder Runde ja irgendwie mit einem kleinen Gewinn eigentlich raus, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Und das macht dann insofern Spaß. Und ich finde das Spiel halt insofern auch sehr widerspielenswert, weil ich glaube, so ein Durchgang geht immer so zwischen eine Viertelstunde und eine Stunde, wenn du richtig
Oder eine Minute,
wenn du ganz kacke spielst. Also es ist theoretisch möglich, alle Sektoren in ungefähr einer Stunde, sagen wir mal eineinhalb Stunden halt auch durchzuspielen. Aber man muss dann echt geil sein. Also man muss dann wirklich richtig gut spielen und das ist wirklich unheimlich schwierig. Aber ich finde, das ist geil als Spiel, was man dann immer zwischendurch dann mal immer wieder neu probiert. So, also es ist so dieses, ich finde, das ist dann auch. Und was mir wichtig ist, was ich noch sagen wollte, zu den Roguelikes. Ich habe bei Roguelikes persönlich immer das Problem, dass ich oft das Gefühl von Frust habe. Ich habe so, also so Spelunky ist so das klassische Beispiel irgendwie. Also ich finde das Spielprinzip, finde ich super witzig und so, aber ich habe bei Spelunky einfach sehr oft das Gefühl, weil ich einen richtig dummen kleinen Fehltritt gemacht habe, dass das ganze Spiel mir dann, dass ich deshalb gestorben bin oder so, das ist super ärgerlich. Oder es gibt so andere Spiele, wo das Zufallsprinzip mir einfach so Sachen zwischen die Beine schmeißt, wo ich dann immer das Gefühl habe, scheiße, das war gar nicht meine Schuld, sondern das Spiel hat mir jetzt einfach so schwierige Sachen vorgesetzt. Bei Everspace ist die Balance aber so gut, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe genug Kontrolle über meine eigene Entscheidungsgewalt. Also ich kann immer selber bestimmen, wann ich aus dem Sektor rausgehe, solange der Treibstoff natürlich hält. Und
ja, und solange du nicht zu dicht den Feinden auf den
Fersen. Genau.
Die hast, weil wenn sie dich treffen, dann geht dieser Counter wieder runter, dieser Fluchtcounter.
Aber ich hatte einfach nicht dieses Frustgefühl wie bei anderen Roguelikes irgendwie. Und das finde ich ganz wichtig, das vielleicht noch hervorzuheben, weil ich finde die Balance zwischen Risikoeinschätzung, eigener Kontrolle und Zufallsprinzip finde ich hier in dem Spiel richtig gut gelungen.
Und der Belohnungsloop ist halt trotzdem immer da. Auch wenn man jetzt irgendwie nur 500-600 Credits in dem Scheißrun irgendwie nach Hause bringt, kannst du trotzdem irgendwo ein kleines Pünktchen upgraden. Ja, und genauso, wenn du dann irgendwie 4, 5, 6, 8.000 Credits nach Hause bringst, dann hast du das Gefühl, geil, ich kann richtig viel upgraden. Und dann vergisst du gerade wieder, wie blöd du gerade gestorben bist oder an welcher Stelle.
Das ist halt genau das, was beim Beispiel Spelunky jetzt fehlt. Da hast du halt diesen Fortschritt unter Umständen nicht. Da spielst du halt vielleicht eine Dreiviertelstunde und hast nichts gewonnen.
Ja. Genau. Und selbst die freischaltbaren Zwischenstufen in Spelunky, die zählen ja auch nicht so richtig, weil es ja dann eigentlich zu schwer ist, so wenn du dann da direkt einsteigst. Ja. Das hat mich da auch genervt. Und das ist hier wirklich klasse, also auch für Roguelike-Nichtmöger, wie ich es früher einer war, ist es hier sehr, sehr, sehr zu empfehlen als Einstieg in die Roguelikes, weil man eben immer auch eine Belohnung hat. Und das, finde ich, machen sie sehr gut. Das könnt ihr mir vielleicht noch sagen, so diese Sektoren muss ich aber immer in einem Run durchspielen, gell? Man kann nicht irgendwie so schnell Reisepunkte in die späteren Sektoren freischalten, da habe ich zumindest nichts entdeckt.
Nein.
Nee, gibt's nicht. Du musst immer am Stück spielen.
Aber was ich noch dazu sagen wollte, du kannst auch sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie in Sektor 4 und jetzt bin ich irgendwie müde, jetzt verliere ich die Konzentration oder was weiß ich, es klingelt an der Tür. Das passiert bei mir ja häufig, wie ihr hört. Dann kannst du jederzeit dieses Spiel anhalten. Es gibt dann auch einen sehr schicken so einen Freeze-Frame-Modus zum Screenshots machen. Da kannst du dann quasi so um dein Raumschiff rumgucken, so ein Action-Freeze. Und du kannst jederzeit in jeder Arena speichern. Halt einmalig. Also du kannst halt an der Stelle dann das Spiel beenden und kannst dann an der Stelle wieder einsteigen, aber wenn du stirbst, ist halt rum. Also das ist kein dauerhaftes Savegame, sondern nur so ein, ich möchte jetzt beenden und an der Stelle später fortführen. Das finde ich super, super gut, dass es das gibt. Es gibt ja auch Roguelikes, die sowas nicht erlauben.
Ja, das ist eine sehr angenehme Komfortfunktion.
Genau, man kann halt, wenn man halt aber nach einer längeren Zeit aber irgendwie denkt so, oh scheiße, ich will jetzt nicht mittendrin irgendwie einsteigen, kann man in Optionen den Run aber trotzdem noch zurücksetzen. Das geht auch. Nur wollte ich nur mal darauf hinweisen, manche Leute wollen ja dann einfach frisch starten und dann nochmal von vorne anfangen.
Eine Sache wollte ich noch sagen, der Sound. Ich vergesse oft über Sound und Musik und so in dem Spiel zu sprechen. Hier muss ich es aber definitiv anmerken, weil ich hatte einen Bug. Ich habe auch mit den Entwicklern kurz gesprochen. Das ist ein Unreal-Bug, der wird wohl im nächsten Patch auch gefixt. Nachdem ich es einmal ich habe das Spiel gespielt, hatte ganz normal Sound, dann habe ich es in VR ausprobiert. Und seit ich es in VR ausprobiert habe, wenn ich es jetzt wieder normal starte, ist es ein Bug in Unreal, dass ich den Sound nicht mehr auf meine Kopfhörer krieg. Also ich habe dann auch Prey oder so gestartet in Steam, das funktioniert, also der Sound ist da, aber ich bekomme keinen Sound mehr im Spiel. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie trocken dieses Spiel wirkt, wenn man das taub spielt. Also wenn da kein Sound dabei ist und dieses Piu-Piu-Piu-Geräusch fehlt, das ist ein, da geht so viel verloren bei diesem Spiel. Und da ist mir dann erst wieder aufgefallen, wie großartig dieses Sounddesign auch in diesem Spiel einfach da zur ganzen Stimmung beiträgt. Das ist 80% des Spiels ist, glaube ich, Sound und Explosionen und Piu-Piu-Geräusche.
Ja, und du hast ja auch nicht nur diese Piu-Piu-Geräusche, du hast ja für dein Raumschiff auch durchaus so Maschinengewehre und Gatling-Guns und so ähnliche Sachen. Und das bringt dann noch mal mehr Abwechslung rein, wenn es so richtig kracht beim Schießen. Also es ist wirklich, wirklich schön.
Klingt halt einfach fett. Also es ist ein richtig wuchtiger, fetter Explosion. Das ist interessant, dass du das das ist echt total gut. Und auch interessant, dass ihr das ansprecht, ihr beide, weil die Leute achten ja immer so auf Grafik und sagen so, oh, die Grafik ist so geil, aber Sounddesign ist ja mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Ja, wir haben im Studium damals haben wir, bei Film haben wir gelernt halt, dann meinte dann ein Dozent, Selbst ein Film, der scheiße gefilmt ist, wenn der gut, wenn der einen guten Sound hat, wenn der gut abgemischt ist, wenn der gute, viel Informationen über den Sound transportiert, kann man den Film trotzdem noch retten. Selbst Filme, die irgendwie total wackelig gefilmt sind, funktionieren sehr oft über den Sound. Und wenn man den einfach weglässt, dann fehlt da einfach irgendwas. Und hier bei Everspace genauso. Ich habe nur ein bisschen Kritik an der Musik. Ich finde die eigentlich gut. Also die ist ganz cool. Das ist nicht so dieser typische orchestrale Sound, den man eigentlich von so einem Science-Fiction-Spiel erwarten würde. Also nicht dieser Orchester-Space-Trope-Sound, den man so kennt, sondern die haben sich da eher so für jazzige Töne entschieden, was ich aber wirklich sehr, sehr passend finde auch. Ich finde nur schade, dass dieser Sound manchmal den Einsatz verpasst. Also manchmal ist das richtig geil, dann kommt man in so eine Schlacht rein und dann dreht die auf und es macht richtig Spaß. Und ich finde auch jedes Mal, wenn man so in diese auf diese Karte kommt, dann gibt's so ein, dann gibt's halt so einen richtig schönen sphärischen Gitarrensound, der die so die Weite des Weltraums dann nochmal so zeigt und so eine richtig gute Zäsur auch für diese Spielabschnitte ist. Aber manchmal verpasst die Musik so den Einsatz und dudelt so vor sich hin. Wisst ihr, was ich meine? So lili. Man denkt dann so, man ist im Gran Turismo-Menü.
Also die Übergänge sind manchmal auch nicht so gut.
Nee, das ist irgendwie komisch abgemischt. Also das ist die einzige Kritik, die ich habe. Also gar nicht Kritik an der Musik selbst so, sondern einfach der Einsatz, so ein bisschen wie bei Prey auch.
Gut, also Everspace ist jetzt aus dem Early Access raus. Für Steam 27,99 auf Steam sehe ich gerade. Ich weiß nicht, was die Xbox-Version kostet.
Kostet auch 30
ungefähr. Auch so um den 30 Dreh rum.
Davon gibt's auch eine Retail für 40, wollte ich nur kurz reinschmeißen. Entschuldigung. Aber die nur für PC allerdings, ne?
Bitte. Sehr fairer Preis. Spiel aus Deutschland, haben wir schon dazu gesagt. PlayStation 4-Version soll wohl irgendwann mal kommen, noch habe ich irgendwo gelesen, aber momentan noch nicht vorhanden. Und ja, danke dir, Markus, für deinen Besuch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck über Everspace hier abgegeben und wir stürzen uns weiter in den prozeduralen All. Ich warte jetzt noch, bis der Patch kommt, weil ohne Sound macht das Spiel einfach keinen Spaß. Aber dann stürze ich mich wieder rein.
Bis dann. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.